The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast ein tiefsinniges Gespräch mit Ausnahmekünstlerin Kirsten Warnke. Ich begrüße Kirsten Warnke in meinem Podcast. Liebe Kirsten, hallo.
Hallo.
Warst du mal YouTuberin?
Ja.
Das warst du, gell?
Aus Verzweiflung, ja.
Was heißt das?
Das heißt, ich wollte mich in irgendeiner Form künstlerisch ausdrücken und YouTube hat mir die Möglichkeit geboten, damit in eine Öffentlichkeit zu treten. Ja. Und ich war ja mal Teil der Frank Elstner Moderatoren Masterclass,
weiß nicht, ob es
dir was sagt. Mhm. Genau, und da hatten wir die Möglichkeit, alle möglichen Dinge mit Kamera zu machen, zu schneiden, haben Laptops bekommen und sowas, was sich alles so ein Künstler gar nicht leisten kann. Und dann die Sachen auf YouTube hochgeladen und so bin ich YouTuberin geworden, eine Zeit lang. Mir war es dann aber irgendwann zu anstrengend, weil man ja als YouTuber andauernd so Content, also eine Content hochladen muss. Und Content, das war mir relativ wurscht. Ich wollte auch nicht dreimal die Woche oder fünfmal die Woche was hochladen, sondern ich wollte einfach tolle Sachen machen und die dann einer Öffentlichkeit präsentieren. So, und ja.
Das heißt, es ist parallel entstanden, diese Masterclass und dieser YouTube-Kanal.
Genauso eher nacheinander. Also es war diese Masterclass und dann wurde daraus ein, ja, so eine Art Online-Sender gegründet und der wurde erstmal über YouTube gezeigt. Also was die Leute da so machen und so. Und naja, also lass uns darüber lieber nicht sprechen.
Ja doch, ich finde das ja interessant. Also Kikimora heißt das, diese Figuren, die du da spielst, diese Charaktere. Das heißt, hast du die mit in diese Masterclass reingebracht? Hast du gesagt, das ist mein Repertoire? Oder hast du die in der Masterclass entwickelt oder hatte das damit gar nichts zu tun?
Doch, ich habe das währenddessen entwickelt.
Währenddessen.
Genau. Okay. Also ich war eigentlich ganz normal so Schauspielerin, die andauernd irgendwelche fürchterlichen Kurzfilme in irgendwelchen fürchterlichen Kurzfilmen mitgespielt hat. Und dann dachte ich, okay, wie soll es weitergehen? Und dann hat ein Freund gesagt, bewirb dich doch da bei dieser Masterclass. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, nein, das mache ich auf gar keinen Fall, weil moderieren will ich nicht. Und dann haben sie mich, also es war dann tatsächlich so, dass mich Frank Elstner eines Morgens um 9 angerufen hat.
Toll.
Ich bin dreimal nicht rangegangen, weil ich nicht wusste, wem die Nummer gehört. Und ich hatte das auch schon längst vergessen, dass ich mich da beworben hatte. Man bewirbt sich ja als Schauspieler für allen möglichen Quatsch, auch Werbungen und so. Und es ist immer gut, das dann einfach abzuhaken und zu sagen, ja, es wird eh nichts. Und dann hat mich tatsächlich eines Morgens Frank Elstner angerufen, gesagt, ja, guten Tag, hier ist der Frank Elstner und so. Und ich dachte, Baden-Baden, was ist denn das für eine Nummer? Es kann doch wieder nur irgendein Scammer sein oder so.
Absolut, ja.
Genau, dann bin ich in dieser Masterclass gelandet und da war es einfach gefragt, entertaining zu sein, irgendwie witzig zu sein. Und dann dachte ich, okay, witzig, mal sehen, vielleicht geht da was. Und dann habe ich einfach irgendwelche Figuren entwickelt. Das Schöne ist ja, es war einfach, man konnte sich ausprobieren. Und ja, und das war toll. Also daraus ist dann Kikimora entstanden, mein YouTube-Kanal.
Also da haben sich ja scheinbar sehr, sehr viele Menschen für beworben. Was denkst du, warum man dich genommen hat? Also natürlich, weil du sehr talentiert bist, merkt man ja jetzt mittlerweile schon. Aber damals so, was denkst du, was da ausschlaggebend war? Deine Bewerbungsmappe?
Bewerbungsmappe gab es gar nicht. Ich kann es wirklich nicht so richtig sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich dachte auch damals, ja, da haben sich jetzt bestimmt nicht so viele beworben und das sagen sie die ganze Zeit nur, dass sich da so viele beworben haben. Und ich dachte, na, die haben mich halt genommen, weil wahrscheinlich sich eh nur 10 Leute beworben haben. Keine Ahnung. Also okay. Ich leide ja, so ein bisschen unter Imposter-Syndrom. Vielleicht.
War kein besserer da, meinst du?
Man hat genau, einfach, ich dachte, es war halt einfach kein besserer sonst da und die brauchten vielleicht noch eine Frau und dann hat es geklappt.
Hm.
Ja.
Ach Gott, ja.
Ach Gott.
Ja, wer weiß, vielleicht war es ja so.
Weißt
Aber es ist ja gut mit dir trotzdem weitergegangen. Also mal ganz egal, auch wenn man dich sozusagen, weil man niemand anderen hatte, dich genommen hat, hast du die Chance ja genutzt. Das muss man ja sagen.
Ja, das stimmt.
So, ich hab mir auch diese Liste angeschaut von denen, die da irgendwie genommen worden sind oder da irgendwie abgeschlossen haben. So, also ich weiß es nicht, ich kenne mich jetzt nicht so total intern in der Branche aus, aber
Ich auch nicht.
viele Namen kannte ich jetzt nicht. Also Aaron Troschke kenne ich, weil der irgendwie YouTube erfolgreich macht immer noch, aber sonst kannte ich da wenig. Also, ja. So, also weil man gesagt hat, aus denen oder beziehungsweise propagiert hat, irgendwie das stand auf irgendeiner Seite auch, aus denen ist alle was geworden, die haben alle was gemacht, die haben das gemacht, die, jenes und so. Aber jetzt vom Namen her sagen mir die meisten nichts mehr, ja. So, außer du, natürlich.
Natürlich.
Natürlich, absolut.
Ja.
Okay, das heißt aber letzten Endes mit diesem, dieser, also dir hat das sehr viel gebracht, das zu machen. Auch diesen YouTube-Channel
Ja.
und so weiter, das war eigentlich dann ein bisschen Aushängeschild für dich, oder?
Das war dann so ein bisschen Aushängeschild, genau. Also man muss sagen, das war schon eine sehr seltsame Veranstaltung und das war auch, sage ich mal, vom Zwischenmenschlichen alles nicht besonders gesund, was da so passiert ist. Deswegen,
Ah,
ich habe die Fähigkeit, aber mich, wenn eine Stimmung nicht gut ist, kann ich mich so ausklinken. Und das habe ich dort auch gemacht und habe mir einen Raum genommen und habe einfach die ganze Zeit meine Sachen gemacht und gehofft, dass es zu irgendwas führt. Und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet, immer wieder was Neues erfunden, entworfen, verworfen, geschnitten, hochgeladen und habe so 1,5 Jahre sehr viel probiert und künstlerisch gearbeitet und dafür war es eine tolle Chance. Aber es war auch die Fähigkeit, also ich habe auch noch mehr Fähigkeit entwickelt, mich komplett rauszunehmen und auszuklinken. Und ich glaube, ich war so ein bisschen Sonderling dort auch, die immer so ihre komischen Sachen gemacht hat und so. Und ja, und daraus sind dann erfreulicherweise paar schöne Dinge entstanden.
Aber diese Masterclass, warum hat man das gemacht? Man hat es gemacht, weil man wollte Nachwuchs fördern, ja?
Also ehrlich gesagt, so richtig genau weiß ich es nicht. Und ein paar Sachen würde ich auch öffentlich, glaube ich, nicht sagen, weil man muss auch aufpassen.
Oh,
Aber
okay, verstehe. Es sind immer
nein,
noch hinter dir her, oder was? Wenn du was Falsches sagst,
nein,
stehen
nein,
die
nein, nein,
direkt,
nein,
steht
nein,
Frank
so, so ist
Elstner.
es nicht. Nein, nein, nein. Nein, Frank Elstner war sehr unterstützend in
Absolut,
jeder Form.
stimmt, ja.
Trotz allem war es eine sehr seltsame Geschichte alles.
Das klingt ja
Aber
mysteriös.
einigen hat es was gebracht. Einigen hat es wirklich, wirklich was gebracht, ja. Und
Okay.
das
Nee,
waren.
aber ich meine, ich versuche es nur zu verstehen, oder wenn man es noch nie gehört hat, wenn jetzt unsere Zuhörer haben das noch nie gehört, Masterclass, das ist dann so wie, aber das wurde ja nicht im Fernsehen gezeigt, das war ja keine Castingshow, oder?
Nee, 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 genau. Was
Ja.
aber angenehm ist, finde ich, weil es eben nicht, man wurde nicht vorgeführt von einem Publikum, sondern man hatte seine Möglichkeiten auch einer Entwicklung. Man hat sehr viele, also es kamen viele Leute dorthin, Harald Schmidt, Christian Ulmen, und haben über den Beruf erzählt. Man konnte sie interviewen. Ja, und eben, wie ich schon gesagt habe, man hat sehr viele Möglichkeiten bekommen. Rechner, Kameras, Schnittprogramm, Räume. Und eine Bezahlung. Und insofern war es wie ein ganz großartiges Stipendium mit ein paar, ja, Abstrichen, die man menschlich machen musste. Dafür konnte aber Frank Elstner nichts. Also das war halt einfach.
Aber hat man sich was von euch versprochen? Also was war denn der Gegenwert?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau.
Okay, gut.
Ich weiß es wirklich nicht.
Schließen wir
Es
dieses dunkle Kapitel deines
Ja,
Lebens ab.
schließen wir es ab. Genau, ich denke, man hat sich
Mysteriös.
was
Ja.
versprochen. Ich habe mir dieselbe Frage natürlich auch gestellt. Man hat sich wahrscheinlich was versprochen von mehreren Seiten. Vielleicht hat man sich auch versprochen, eine Art Management zu gründen für diese
Ja,
Leute.
genau, sowas würde ich auch denken, ja.
So in diese Richtung. Aber alles, was ich gerade sage, ist Mutmaßung. Ich es ist wirklich eine sehr mysteriöse Geschichte gewesen. Und was da alles zusammenkam im Hintergrund, ich glaube, es ist vielleicht auch besser, manches nicht so genau zu wissen. Und wie gesagt, Frank Elsner ist der gute Part an dieser Sache. Also der hat das wirklich sehr nett gemacht und war sehr unterstützend, auch im Nachhinein noch.
Das ist schön. Ja. Ja, lassen wir die Vergangenheit ruhen.
Ja, genau.
So, und dann hast du, also so, wie ging es bei dir denn dann danach weiter?
Es ging so weiter, dass mich ein Bekannter hatte dann ein Video geschickt an den Chef von Tele5.
Ja.
Kai Blasberg, ein auch sonderbarer Mensch, aber ein sehr mutiger Mann, wenn man bedenkt, dass sowas eigentlich kaum möglich ist seit 30 Jahren oder 40 Jahren. Der hat mir die Möglichkeit, also er hat mich angerufen, hat gesagt, ich will, dass du hier eine Show machst auf unserem Sender Tele5 und hat mir alles freigeräumt. Also er hat wirklich gesagt, hier, du hast ein bisschen Geld, mach, was du willst. Und ich glaube, das ist wirklich, ja, sowas gibt's nicht nochmal. Also es ist eine unglaubliche Möglichkeit gewesen. Und dann habe ich gemacht, was ich wollte. Und leider unter sehr, sehr, sehr viel Zeitdruck, sodass man teilweise, ich habe dann irgendwie Drehbücher geschrieben, teilweise auch nur halb geschrieben. Und es ist ja so, normalerweise, wenn man was dreht, entsteht eine erste Fassung, zweite Fassung, dritte Fassung, vierte, irgendwann eine finale Fassung. Und daran arbeitet man sehr lange. Gerade wenn man Comedy macht, ja, muss ja alles sehr auf den Punkt sein und so. Und ich habe immer die erste Fassung einfach gedreht, die ich so geschrieben hatte. Und daraus ist dann eine kleine Comedy-Show entstanden. Und dann noch eine zweite Staffel dieser Comedy-Show. Und danach war ich dann so ausgebrannt, künstlerisch, dass ich erst mal 4 Wochen nach Island zum Zelten gefahren bin und dachte, ich will nie wieder irgendwas mit Fernsehen oder Medien am Hut haben. So, das ist daraus erstmal entstanden, diese kleine eigene Show.
Okay, das ist dieses Frau Dingens, ja? Frau Dingens,
genau.
Will ins Fernsehen.
Frau Dingens will zum Fernsehen.
Will zum Fernsehen.
Unsere Dingens Show danach noch.
Dingens Show.
Ja.
Ja, also das ist, muss zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt erst in Vorbereitung auf dein Kommen hier von dieser Show gehört habe. Ich gucke aber auch nicht viel Fernsehen, auch nie so wirklich getan in den letzten 10 Jahren so viel. Tele5 auch nicht, ja, leider. Und deswegen fand ich das schon auch faszinierend, dass man letzten Endes da, wie du sagst, so eine eigene Show, so irgendwie so eine Sendung, so
ja,
mit nichts anderem irgendwas zu tun hat, so ein Original-Content.
Ja.
Das war schon faszinierend, ja. Sowas müsste eigentlich mehr geben.
Ja, total. Es gab ja früher oder gibt es immer noch den offenen Kanal, da haben ja Leute auch Sachen gemacht.
Also du meinst so, ja, es gibt schon generell so offene Kanäle, aber auch so regional, oder? Verankerte.
Ja, kann sein. Also kenne mich da auch nicht so richtig mit aus. Und es war auch, ich hatte nie vor, ins Fernsehen zu gehen. Also ich wollte immer ans Theater und das Theater war für mich das einzige, das einzige Berufsziel, was ich hatte. Ich hatte nie irgendwie vor, eine Comedy-Show zu machen oder so. Und es hat sich dann so ergeben. Und dann habe ich es halt so gut gemacht, wie ich es irgendwie konnte. Und es hat dann auch Spaß gemacht. Und ich habe eine Menge dabei auch gelernt. Also, ja. Und dann bin ich später halt, hat mich dann Extra 3 angerufen, das Satire-Magazin. Und hat mich dort auch auftreten lassen. Ich bin 5 Jahre war ich dann dort und dann musste ich mal mit Fernsehen einen Cut machen. So, das ist jetzt so der schnelle Abriss von allem.
Okay, das heißt, du bist bei Extra 3 bist du gar nicht mehr.
Nee, genau. Ich habe aufgehört. Vor 2,5 Jahren, glaube ich. Oder schon 3.
2,5 Jahren.
Genau.
Aber aus deiner Entscheidung heraus?
Ja, aus meiner Entscheidung heraus.
Weil du
ja
mehr Film machen wolltest, Theater oder was wolltest du machen?
Nee, weil ich ein Buch schreiben wollte. Das kann man ja, man denkt, man kann das auch so nebenbei tun. Und ich habe auch immer nebenbei geschrieben. Aber es ist interessant, wenn man beim Fernsehen ist oder auch bei einer Satire-Show oder generell einfach sehr viel umgeben ist von Leuten, Medienmenschen und so, Ich hatte große Schwierigkeiten, meinen eigenen Ton zu finden. Auch also beim Schreiben. Ne? Wenn man ein Buch schreibt, ist es ja sehr wichtig, eine eigene Stimme zu entwickeln, eine eigene Sprache zu entwickeln. Und ich wusste irgendwann auch gar nicht mehr so, was ist eigentlich mein eigener Humor? Also was finde ich wirklich witzig oder was liefere ich nur ab? Und ich muss auch sagen, bei Extra 3 habe ich mich wohlgefühlt, aber generell in dieser Fernsehlandschaft habe ich mich nicht besonders wohlgefühlt einfach. Und das war so eine Art Krise. Also ich hatte so eine Art, weiß nicht, Künstlerkrise oder so und dachte, nee, das ist es hier einfach alles nicht. Das war nie der Plan. Irgendwie ist es ganz toll und gleichzeitig im Moment nicht mehr das, was ich mir wünsche. Und dann war das ein ganz harter Cut, den ich gemacht habe. Dann hatte ich ein halbes Jahr später einen Buchvertrag und habe meinen ersten Roman geschrieben.
Genau, sei nicht so heißt dieses Buch. Das ist letztes Jahr erschienen, im Mai, glaube ich, oder so, gell?
Hier, man soll es ja immer in die Kamera halten. 10 Sekunden wurde mir gesagt, das ist dann eine gute Werbung.
Mindestens. Eigentlich ist halt die
Mindestens.
Frage, wie viele Leute jetzt noch zuschauen. Also, das ist natürlich auch die Frage. Von daher müsste man
Ja,
vielleicht
ja.
müsste man es an den Anfang. Am Anfang hättest du es direkt hochheben sollen. Weil die
Ah,
Leute
okay.
gucken ja immer die ersten Sekunden und dann klicken die ja weg.
Ah, okay. Man hätte gleich in den ersten Sekunden einen richtig guten Cliffhanger machen müssen, ne? Irgendwie.
Ja. Sei nicht so, das ist ein Roman, ja. Und da geht es also um eine Frau, die auch mit der Comedy-Szene was zu tun hat, aber auch gleichzeitig eben aus einer dysfunktionalen Familie kommt, mit einer dysfunktionalen Mutter, kann man das so sagen?
Das ist auch so geil, ne? Dysfunktionalen Mutter. Ich habe mich manchmal gefragt, weil das steht ja überall, was das sein soll. Was ist denn eigentlich eine funktionale Mutter?
Ja, das können
Man
wir gleich
könnte die
drüber reden.
Geschichte auch, man könnte die Geschichte auch, also das ist halt, wird überall so aufbereitet, man könnte die Geschichte auch ganz anders anteasern. Es geht um eine weibliche Hauptfigur, eine Comedienne, die keine eigene Identität hat, also keine eigene Persönlichkeit hat. Es ist eine Komödie. Was man auch nicht gleich denkt, wenn man diese Inhaltsangaben liest. Und es geht um das Aufwachsen mit einem persönlichkeitsgestörten Elternteil. Und mir wurde gesagt von den Leuten, die es gelesen haben, dass sie lange nicht mehr so schlimm gelacht haben, aber auch geweint haben. Und das ist natürlich das Beste, was man überhaupt erreichen kann, finde ich, beim Leser. Also von daher, ja, es geht irgendwie um dysfunktionale Familie. Es klingt immer so technisch, finde ich. Es geht einfach um eine bitterböse Familiengeschichte. Und ja, und die Frage, es gibt ja im Moment immer sehr viele Artikel über toxische Beziehungen und lalalala. Ich weiß nicht, ob du davon auch mal was mitbekommen hast. Und es geht auch ein bisschen um die
Ja,
Frage, warum landen Menschen in
latent. Also
toxischen Beziehungen?
ich entschuldige, aber ich habe gerade gestern war mal auch haben wir, ich habe das manchmal in der Sendung tatsächlich. Also nicht toxische Beziehungen, aber je nachdem, wie der Gast drauf ist, kann man auch manchmal davon sprechen. Aber letzten Endes hatte ich gestern das Thema Narzissmus auch in der eigenen Familie mit jemandem, mit der Uta Schäfer. Das ist wirklich ein Geschwisterpaar. Der Herbert Schäfer ist Schauspieler und seine Schwester, die haben zusammen einen Podcast. Da geht es um die Aufarbeitung, dass sie auch groß geworden sind und unter einer Mutter, die hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung gehabt oder hat sie immer noch. Also dieses Thema natürlich so in der Familie eher. Aber du wolltest sagen,
Ja.
toxische Beziehung, Stichwort, ja?
Genau, also warum landet man eigentlich in toxischen Beziehungen? Und diesen Ursprung kann man sehr häufig dann doch finden, auch wiederum in seiner Ursprungsfamilie, also Herkunftsfamilie, nicht Ursprungsfamilie,
Ja.
Herkunftsfamilie. Und dass es dann doch auch ein wiederholendes Muster ist. Und um all diese Dinge kreist dieser Roman und das aber auf komödiantische Art und Weise, auch auf sehr harte Art und Weise. Also es lässt keine Härte aus, aber auch die Komik eben nicht. Und ja, und das war sehr schön. Der ist jetzt im Mai erschienen letzten Jahres, genau.
Ja, und wie man lesen kann, so wurde das sehr hoch gelobt. Also die verschiedenen Sachen, die ich jetzt da gesehen habe, waren sehr viele Leute davon angetan. Was ja ganz wundervoll ist, wurdest du schon mal darauf angesprochen oder gefragt, ob das Ganze autobiografisch auch ist?
Ja klar, das wollen immer alle sofort wissen.
Mhm.
Und ich sage, es gibt autobiografische Anteile, ja. Auf
Na
jeden
gut,
Fall.
lässt sich
Es
vielleicht
ist.
auch nicht verhindern, oder? Bei so einem Thema ist die Frage, wenn man gar nichts
Ja.
damit zu tun hat, schreibt man sowas? Also würde ich jetzt mal.
Genau, warum sollte man sowas schreiben? Es ist trotzdem ganz klar ein Roman, also, aber es gibt definitiv autobiografische Bezüge. Ja, die gibt es.
Ja, genau. Also das ist deswegen, was ich gerade angesprochen habe mit diesem Podcast, ist, also die Uta Schäfer, die ich in der Sendung hatte, die machen dann diesen Tabubruch, dass man sagt, letzten Endes, man redet da offen über die Familienverhältnisse und wie das stattgefunden hat. Man merkt, der Zuspruch ist enorm, ja. Also, weil ich meine, toxische Beziehungen, Narzissmus und so, das ist auch ein bisschen überanstrengt in unserer Zeit, das Wort, glaube ich,
Ja,
weil man sehr
bin ich auch.
schnell auch
Ja.
dazu tendiert zu sagen, der toxisch, du bist toxisch, geh weg und so,
Ja, und
ja.
meistens, also die Leute, die halt immer zeigen auf andere, die toxisch sind, müssen sich auch immer selber fragen, ob sie es vielleicht auch selbst sind. Also das ist auch, finde ich, sehr, sehr heikel. Auch diese Narzissmus-Abstempelung ist sehr radikal geworden in den letzten Jahren, finde ich. Alles, was einem nicht passt, ist jetzt nur noch Narzissmus. Da muss man wirklich differenzieren. Und es gibt es natürlich, und man sagt ja auch, wir leben in einem Zeitalter des Narzissmus. Und trotzdem muss man immer noch differenzieren. Also es ist sehr en vogue gerade. Und immerzu wird eine neue Sau ums Dorf gejagt. Und Narzissmus ist es jetzt gerade. Oder jetzt ist es wieder ADHS, ich weiß nicht. Aber ja, ich finde es auch manchmal ein bisschen ermüdend. Ja, aber was wolltest du fragen? Entschuldigung.
Also ich glaube ja nicht, dass man so in dem Zeitalter, also ich würde nicht sagen, man lebt im Zeitalter des Narzissmus, sondern ich würde sagen, man lebt in einem Zeitalter, wo Menschen auf einmal darüber eher sprechen, weil sie vielleicht auch mehr die Möglichkeit haben durchs Internet, ja, also das kannst dann, machst einen Podcast, erzählst, wie du groß geworden bist, so, das geht halt, das haben jetzt, meine Großeltern war eher schwierig und die hätten es natürlich auch nicht gemacht, weil sich das nicht gehört hat, also so, das spielt natürlich auch eine Rolle. Man ist vielleicht auch offener, also, ich weiß nicht, ob man offener ist, aber man ist anders offen, so. Und dann ist immer die
Naja, gut, aber es geht ja schon
Ja.
sehr viel um, es geht ja sehr viel um, also alleine, wenn man sich überlegt, wie viele Leute Influencer werden wollen und sich dabei filmen, sich selbst filmen beim Sprechen, wobei man sich ja sogar auch noch selber sieht, und als Influencer so durch ihr Leben rennen. Das ist ja eine reine Selbstbespiegelung. Also sie sprechen ja nicht wirklich ein Gegenüber an. Es geht nicht wirklich darum, glaube ich, Botschaften in eine Welt oder einen Menschen zu erreichen, damit einen anderen, sondern es ist eigentlich eine Form von Selbstbespiegelung. Und man sieht ja auch, weiß ich nicht, dann geht so eine Yoga-Lehrerin, macht einen Livestream und macht die ganze Zeit dabei so.
Ja, das
Ja,
stimmt.
und es gibt ja dieses Bild von Narziss, der sich im See spiegelt und der dann in diesen See, ich weiß nicht, ob er, glaube ich, da reinfällt und sogar darin ertrinkt, weil es einfach kein Gegenüber gibt. Also es fehlt am anderen, an einem echten Kontakt und an Verbundenheit. Und alles ist nur selbstbezüglich. Und ich glaube, dass das schon irgendwie ein bisschen pathologisch auch geworden ist, vor allem weil so viele unbedingt Influencer werden wollen. Und dann Marken vertreten, also mit ihrem Gesicht einfach Markenvertreter werden, so branded faces. Und ich finde das alles sehr gruselig und glaube schon, dass diese Entwicklung des Selbstbezüglichen eine große gesellschaftliche Auswirkung auch hat. Und ja, so, Amen. Aber wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Über Narzissmus, über Zeitgeist? Ach so, weil jetzt alles als narzisstisch abgestempelt wird und dann das Zeitalter des Narzissmus und
Ja,
so,
genau,
genau.
wegen deinem Buch auch. Also so mit diesem
Genau, genau,
Dysfunktionalen, das
genau.
war eigentlich so ein bisschen diese Brücke mit
Ja.
diesem Dysfunktionalen, was ich gesagt habe, fälschlicherweise als Wort bezeichnet, aber so ist mir das als erstes
Nein, du hast es
eingefallen.
richtig bezeichnet. Es ist halt das, was überall steht und das, was so draus gemacht wird. Also von daher, es war ja nicht dein Fehler. Es ist nur so, ich fand es manchmal so ein bisschen schade, dass eigentlich gar nicht durchkommt, dass das ein komödiantischer Roman auch ist. Es ist halt sehr böser Humor, es ist sehr extrem. Und genau, so. Und
Weißt du, mir geht das ja genauso, wenn ich sage, okay, in so einer Gedankenwelt, wenn ich mich in so einer Gedankenwelt verliere und sage, okay, man hat eine Bezeichnung dafür, sagt, das ist dysfunktional. Das sind aber vielleicht einfach Dinge, die halt passieren, weil das hast du ja auch eben gefragt, was wäre dann das Funktionale? Also das wäre aber auch wie eine Art Norm, dass man sagt, wenn das so und so ist, dann ist das funktional und wenn das so und so ist, ist das dysfunktional und sowas gibt es ja eigentlich gar nicht, sondern das sind ja alles individuelle, subjektive Wahrnehmungen, ja. So, von daher ist das schwierig, aber von außen will man natürlich dem Ganzen irgendeinen Namen geben, ja, wenn man sowas.
Klar. Und es geht natürlich in diesem Roman auch um die Normalen, also die sogenannten Funktionalen. Und die Frage, inwieweit sind die Normalen eigentlich wirklich normal? Also gut, es muss einen jetzt nicht verwundern, dass sehr oft auch die Krankheit entwickeln, das vielleicht tun aufgrund einer kranken Wirklichkeit, in der man lebt. Aber um diese Frage geht es halt auch. Was ist eigentlich der sogenannte funktionale Mensch und wie toll sind die eigentlich alle so? Also es wird auch so ein bisschen gegeneinander abgewogen. Da ist die Mutter, die sehr schwer psychisch krank ist, und da sind zum anderen die man immer von außen dann anguckt und denkt, Mensch, die haben aber wirklich ein tolles Leben und so und die wissen, wie man lebt und so. Und das ist ja sehr oft ein Trugschluss auch.
Was ist denn der funktionale Mensch aus deiner Sicht heraus?
Oh, machst du die ganz kleinen Fragen, ne? Ein funktionaler Mensch, ich glaube, ein funktionaler Mensch ist einer, dessen Leben nicht darauf gebaut ist, eine komplette Abwehrreaktion zu sein. Also ein einigermaßen gesunder Mensch, glaube ich, kann unangenehme Gefühle aushalten, kann auch irgendwie überwinden, dass es Zurückweisungen gibt, dass es auch mal Kränkungen gibt. Und ich glaube, schwierig wird es immer dann, wenn Menschen alles versuchen zu veranstalten, um bloß nicht ins Fühlen zu kommen. Also es gibt einfach sehr viele Leute, die ja unglaublich viel arbeiten, dann noch unbedingt 4 Kinder haben müssen und 3 Hunde und ein Pferd. Und da werde ich immer misstrauisch, weil ich dann denke, okay, wann sitzt du einfach mal da und lässt geschehen, was eigentlich so geschieht? Und ich glaube, sehr viele Menschen leben eigentlich in so einer Art Abwehrreaktion ihr ganzes Leben lang. Also alles ist Rausch und Arbeit und Stress und das deckt, glaube ich, oft irgendwas zu, was eigentlich sich Raum machen will. Und dann, glaube ich, wird so ein Mensch sozusagen dysfunktional. Also dann entwickeln sich Neurosen und Krankheiten und alles Mögliche. Und wahrscheinlich ist man auch einigermaßen gesund, wenn man nicht alles auf sich bezieht. Also es fängt ja sehr oft an, dass ich eine Deutung mache von etwas. Also weiß ich nicht, ein Elternteil war nicht genug da, hatte nicht genug Zeit. Dann möchte ein Kind irgendwie selbstwirksam sein und sucht eine Erklärung dafür. Und die Erklärung ist dann, na, ich bin es halt nicht wert. So, und dann 40 Jahre später wird dieses Kind jetzt erwachsen von jemandem vielleicht versetzt um 10 Minuten. Und die Deutung, die es daraus macht, ist, ich bin es halt nicht wert, dass man pünktlich ist und nimmt es persönlich, obwohl der andere vielleicht einfach nur den Bus verpasst oder irgendwie Stress gehabt hat. Und ich glaube, wenn man sich aus sowas befreien kann, dann wird das Leben lebenswerter und leichter und dann funktioniert man als Mensch auch besser, wobei Funktion ja immer so was Technisiertes, irgendwie Kapitalistisches auch ist.
Ja, man ist im Fluss, würde ich sagen. Man ist so ein bisschen dann vielleicht mehr im Fluss oder so. Ich meine,
Ja,
die
man ist
Fan.
nicht die ganze Zeit mit sich selber beschäftigt und was andere einem vielleicht alles Böses wollen oder so. Und dann ist das Leben einfacher und organischer und man kann sich den Dingen widmen, denen man sich widmen möchte. Ja, ich glaube, ich rede mich um Kopf und Kragen. Oh,
Nee,
weia.
machst du gar nicht. Machst du gar nicht. Ist alles gut. Keine Panik. Keine
Okay.
Panik.
Weil es ist ja nicht, also ich will ja nicht bewerten, was krank und was gesund ist, aber ja, du hattest gefragt, was ist ein funktionierender Mensch? Ganz schwierige Frage.
Ja, also ich finde das schon. Ich finde es halt interessant, wenn man sich es überlegt. Also auch in der Reflexion natürlich, auch gerade wenn man sagt, okay, wenn ich also wenn ich Maßstäbe habe und sage, okay, die Dinge sind subjektiver Natur, ich kann dem Ganzen nicht so eine Bezeichnung geben, aber wenn ich es dann doch tue und sage, okay, es gibt was Funktionales und das deutet ja auch jeder anders. Also in der Gesellschaft, gesellschaftlich geprägt, offiziell würde man ja sagen, funktional ist, wenn du einen Job hast, Familie, dich um deine Kinder kümmerst, deine Steuern zahlst und so weiter und so fort, dann
Ja,
bist du,
das finde ich nicht.
ja. Ja, aber dann
Genau.
theoretisch wäre man gesellschaftlich funktional dann, ja. So.
Ja, dann ist man ein anerkanntes Mitglied der Gesellschaft,
Ja.
das darunter eigentlich unter diesen ganzen Bildern, die man, es gibt, da geht es ja auch wieder nur darum, Bilder von sich selbst zu erschaffen. Oder Bilder nachzustreben, die man sich vom Leben macht, ne? Und das finde ich eigentlich eher gruselig, wenn Leute so leben. Also, wenn sie eigentlich gar nicht herausfinden, was will ich vom Leben oder was will das Leben von mir, ist für mich vielleicht ein ganz anderer Weg bestimmt als das gängige Bild von 1930 oder so. Und stattdessen nur diesem Nachstreben, was eigentlich alle Menschen machen, weil man denkt, das ist jetzt richtig. Ich glaube, da kann man sich ganz schön vertun. Und dann wacht man vielleicht mit 55 auf und merkt, ich lebe ein Leben, was komplett an mir selber vorbeigegangen ist. Und das ist dann, glaube ich, doof, ja.
Ja, wobei ich glaube natürlich die Konfrontation mit Sachen, die außerhalb eines gewissen Rahmens, die man vielleicht als Funktionalität auch gesellschaftlich bezeichnen würde, sich damit zu konfrontieren, diese Konfrontation, die kann ja auch sehr schmerzlich sein und es gibt schon Gründe, warum viele Menschen das auch für sich selbst verhindern. Also ja, ich glaube auch, dass. Also ich kenne Leute, zu denen, die sind vielleicht ein bisschen älter als ich, sind dann schon Anfang, Mitte 50 oder so. Und dann sage ich, ja, lass uns doch mal das und das machen oder mach doch mal, keine Ahnung, komm, wir machen einen Podcast oder so. Und die sind so gefangen in ihrem Alltag und in diesem Ganzen, dass sie so, ah, das ist alles auf gar keinen Fall. Ich habe das schon alles geplant, wie das sein soll, weil ich ja dann schon, ich gehe ja in 12 Jahren in Rente und dann so und so. Und das macht mir total Angst, weil ich so denke, ja, mach doch, ist doch so, versuch mal irgendwie lebendig, ist doch jetzt, die Zeit ist jetzt, weißt du? Und das ist aber, das kannst du niemanden einimpfen. Das ist an, Leute halten sich fest an einer Realität, die sie sich
Ja.
selbst irgendwie gestaltet haben, ja.
Ja, sehe ich genauso. Und ich finde es total gruselig, wenn man zum Beispiel nicht zu denen gehört, die andauernd im Stress sind. Alle müssen ja immer im Stress sein. Und ich habe mich auch richtig aktiv dagegen entschieden, gegen dieses Lebensmodell, mich hervorzutun damit, wie gestresst ich auch bin. Und nie Zeit zu haben. Und wenn mich jemand fragt, hast du Zeit, dann habe ich oft Zeit, weil ich es einfach so falsch finde, nie Zeit zu haben. Also das ist, ich verstehe das einfach nicht. Und man fällt aber raus, ne? Also man drängt sich so und man ist exzentrisch, wenn man so lebt. Dass man sagt, nein, ich arbeite nach meinen in meinem eigenen Tempo, mit meiner Zeit. Ich arbeite so am Tag, wie ich das möchte. An manchen arbeite ich auch nicht. Und ich nehme mir Zeit für das und das und das und das. Dann ist man schon ein ziemlicher Outsider, wenn man nicht die ganze Zeit in einen Rahmen eingespannt ist, der verhindert alles, worauf man vielleicht Lust hat. So, ja.
Ja, es ist natürlich auch dieses Mach dich rar und du wirst ein Star. Also so, ich glaube, das gilt
Ja.
generell für alle. Also auch privat kann das so, weißt du? Also natürlich jemand, der nicht so erhältlich ist für alle anderen, der ist meistens interessanter oder ist ja auch meistens so mit Frau und Mann oder so, weißt du? Also mit Beziehungen. Also muss jetzt nicht nur Frau und Mann sein, partnerschaftlich oder so, dass du natürlich jemanden, den du, der für dich eher unerreichbar ist, findest du vielleicht interessanter als jemand, der dir die ganze Zeit hinterherrennt. Und jemand, der immer sagt, ja klar, habe ich Zeit. Der ist dann so ein
Ja,
bisschen
genau.
Das spielt natürlich auch eine Rolle, vielleicht im Menschsein. Also, dass wir da sowas interessanter finden auch, ja.
Ja.
Was ja
Ich
nicht
sage
so
ja auch
sein.
nicht, ich sage gar nicht, ich bin für jeden verfügbar. Also das meine ich damit nicht. Aber mir geht das, diese Leute, mit denen man sich über 3 Monate im Voraus verabreden muss, mit denen will ich mich gar nicht mehr verabreden, weil mich das auch langweilt, weil ich dann denke, das ist so uninspirierend als Lebensmodell, wenn ich jemanden 3 Monate vorher anfragen muss, wie ein Business-Meeting. Das ist, also, da verliere ich dann das Interesse. Also bei mir ist es genau andersrum.
Das heißt aber, dann ist vielleicht ja auch, wenn du so, hat dich das denn dann auch zum Beispiel in der Fernseharbeit gestört, dass du vielleicht dich eher mit solchen Menschen auch, dass da solche Menschen eher arbeiten?
Naja, da ist natürlich unfassbar viel Eitelkeit, Wichtigtuerei. Jeder ist ja immer total beschäftigt und wahnsinnig gefragt und so. Und dass da mal eine ehrliche Begegnung entsteht, ist jetzt nicht so häufig. Also, und das ist, wenn man sehr viel von solchen Menschen umgeben ist, ist es auch langweilig. Also es ist nicht nur störend, es ist wirklich auch langweilig, weil es sehr leer ist. Und ja, es ist einfach sehr viel Konkurrenz und hintenrum und so. Und das ist halt so, damit muss man leben, wenn man in Medienberufen arbeitet. Und dann, ich habe mich irgendwann gefragt, soll das jetzt weiterhin meine Welt sein? Und dachte, nee, irgendwie nicht.
Wo siehst du dich denn im Moment? Also was ist, dass du sagst, ich möchte lieber weiter schreiben oder was möchtest du oder was machst du gerade so?
Schreiben,
Schreiben?
tatsächlich, genau, schreiben. Und ich würde
Wieder ein
schon gern,
Roman oder was machst du?
ja,
Wieder ein Roman. Okay.
ja. Und ich würde schon gerne auch wieder spielen. Ich weiß noch nicht, wo und wie, aber ich würde sehr, sehr, sehr gerne wieder spielen, ja.
Und
Es
aber
ist,
ja,
nee,
bitte?
nee, nee, alles gut.
Nee, alles gut, ich will auch nicht, ich will nicht, ich will nicht, du musst.
Nein, auch da dieses schnelle Abliefern, was ja beim Fernsehen so gang und gäbe auch ist, dieses Montag Text, Mittwoch fertig. Das ist total interessant, weil man daran auch sehr viel lernt und es macht auch Spaß. Ja, man hat richtig Druck. Aber mir macht es sehr viel mehr Spaß, wirklich über längere Zeit eine Rolle zu entwickeln. Also wie man es eigentlich am Theater macht, 6 Wochen lang wirklich was zu entwickeln und mit anderen zusammen zu entwickeln. Es ist halt, beim Fernsehen war es so, dass ich alles alleine im Hotelzimmer gelernt habe und entwickelt habe und dann immer mir irgendwie, ja, ich habe dann immer die Stuhllehne des anderen Stuhls angesprochen im Hotelzimmer und dann dachte ich irgendwann, mein Gott, das ist so eine blöde Art zu arbeiten. Ich will gerne mit echten Menschen auf einer Probebühne spielen und was entwickeln. Deswegen habe ich diesen Beruf erwählt, weil ich gerne im Austausch bin, was entwickeln möchte und so und nicht hier diese Alleinnummer im Hotelzimmer. Das ist einfach, ja, ich finde, das macht einen, das hat mich betrübt. Also es hat mich, ja, ich fand es irgendwie so trist, so ein bisschen.
Hast du denn, nachdem du da ausgestiegen bist bei Extra 3, hast du viele Anfragen noch bekommen vom Fernsehen?
Ach, ich habe schon hin und wieder was gedreht, ja. Also so ist
Du
es
hast
nicht.
auch gedreht, ja.
Ja, ich drehe auch hin und wieder was. Ich habe mit Abdel Karim was gemacht und ich habe immer mal hier und da einen Auftritt mit Martin Gottschild. Weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, den kenne ich nicht.
Genau.
Aber vielleicht vom Sehen oder so, genau.
Ja, das ist von Radio 1 ein bekannter Komiker und der hat jetzt auch einen ersten Film gedreht und so, da habe ich auch mitgemacht. Also es gibt, ich mache schon hin und wieder was. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich nie wieder zum Fernsehen möchte, aber es war in diesem Moment meines Lebens, brauchte ich diesen Cut.
Also das hatte mich einfach nur so mal deshalb interessiert, weil wenn man, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute dich bei Extra 3 ganz toll fanden, ja. So, und also nicht nur Zuschauer, sondern auch die Leute, die da gearbeitet haben und so, du warst da, glaube ich, sehr erfrischend und auch nicht so verwechselbar, also schon eher auch ein Unikat weil wir es gerade hatten von diesem Mach dich rar, dann wirst du ein Star. Also ich kann mir eher vorstellen bei dir, dass man gerade mit diesem dass sich das, dass du gegangen bist, dass dich das generell eigentlich viel interessanter gemacht hat, weil man gedacht hat, oh, man kommt nicht so schnell mehr an sie ran. Also deswegen dachte ich vielleicht, weißt du, sind die Leute schon sehr daran interessiert, dass wieder oder sobald du mit irgendwas kommst, dass sie sagen, ja, auf jeden Fall.
Weiß ich gar nicht, kann sein. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Ich will das nicht. Diese Auftritte haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es war auch immer bei Extra drei Engen so wohlwollendes Publikum, das ganz anders ist als zum Beispiel Berliner Theaterpublikum, die eh schon alles gesehen haben. Also Extra drei, das war eine sehr schöne Sache, auf jeden Fall. Ja, aber zu dieser Zeit meines Lebens war es dann nicht mehr die richtige Lösung. Wenn man sich damit dann interessanter macht, keine Ahnung, darüber habe ich nicht nachgedacht.
Nee, ich wollte auch nicht, ich meinte auch nicht oder wollte dir nicht unterstellen, dass du dann extra da, extra
Nein.
von extra drei gegangen bist, sondern
Das
ich
wäre ja
dachte,
irre.
ja, das wäre irre, aber einfach nur so, dass der auch dieser natürliche Impuls, dann da rauszugehen, trotzdem vielleicht eher sogar karriereförderlich war als umgekehrt, ja, also so. Weiß ich nicht, weil man.
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Nee, nee, nee. Also es gab hin und wieder Anfragen und mal einen Dreh und so, das ja, aber karriereförderlich war das jetzt
Ja, du denkst ja auch nicht in so Termen,
nicht.
oder? Also ich glaube, du denkst gar nicht in so Termen, dass du machst ja eher so dein Ding, wenn du sagst. Und du bist ja dann sehr gut. Du hast dann dieses Buch geschrieben und die Leute finden das toll. Das ist ja nicht so, dass du einfach nur ein Buch schreibst und sagst, das ist, kann man bei Amazon finden und also gibt so Leute gibt es ja auch, sondern die Leute nehmen das richtig wahr, dass du da was gemacht hast.
Ist das so, ja?
Habe ich das Gefühl, ja. Wenn man
Ja,
es recherchiert, habe ich schon das Gefühl. Also manchmal recherchiert man es auch und dann merkt man, eigentlich derjenige hat selber irgendwo was reingeschrieben. Aber bei dir ist es, da kommt ja sehr viel von außen,
Ja, schön, wenn es so ist.
ja. Ja, ist toll. Ist toll.
Total schön.
Ja.
Ich glaube, man, also das, ich denke tatsächlich nicht so doll. Also ich denke so nicht tatsächlich. Bin nicht so doll auf Außenwirkung. Na klar, wenn man auftritt, ist man natürlich, denkt man an Außenwirkung und was mache ich hier und was für eine Rolle spiele ich hier und wie ist sie lustig und wie bringe ich die Leute zum Lachen. Aber ansonsten gucke ich eher so, wie geht es jetzt gut weiter und wie geht es mir damit auch gut? Und was da jetzt von außen kommt, weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Ich denke immer, das kriege ich doch eh alles gar keiner mit. Also das ist eher so. Ich dachte mal, na, ob das jemand mitbekommen hat, dass ich nicht mehr bei Extra 3 bin. Aber so ist eben die Eigenwahrnehmung, ne? Ja.
Also ich habe mich mit Extra 3 in dem Sinne nie so beschäftigt, dass ich gesagt habe, oh, ich muss mal gucken, wer ist denn da jetzt noch dabei und wann produzieren die oder wie viele Staffeln gibt es eigentlich oder so. Das ist alles überhaupt nicht. Deswegen habe ich das theoretisch auch nicht gemerkt, weil man eigentlich, guckt man, wenn man dich zum Beispiel bei YouTube sucht oder so, dann kommen sofort alle Extra 3 Clips, die du gemacht hast. Ja, so, dass man das Gefühl hat, ja klar, du bist da irgendwie festes Ensemblemitglied und man hat keine Ahnung, ob du da dabei bist. Oder, also jetzt noch, ja.
Ich fühle mich dem auch noch sehr verbunden. Das ist auch nach wie vor so.
Ist es denn dann, also jetzt mit diese, also beziehungsweise du verstehst dich ja als Schauspielerin, dann gibt, ich kenne auch einige Leute, die Comedy gemacht haben oder auch der Sender explizit nach Schauspielern, Schauspielerinnen gesucht hat, die Comedy machen und nicht nach Comedians gesucht hat. Fühlst du dich der Comedy aber trotzdem eher näher? Aber du verstehst dich ja nicht als Comedienne sozusagen, oder? Also kann man zwar bei Wikipedia sieht man dann, das bist du auch, theoretisch wirst du so geführt, gelistet, aber du verstehst dich gar nicht so, oder? Du machst ja kein Stand-up, oder?
Nee, genau. Ich mache kein Stand-up. Ich habe immer wieder mal darüber nachgedacht, ob ich nicht Stand-up machen sollte, aber ich habe den Mut dazu nicht so richtig. Ich sehe mich eigentlich nicht so richtig als. Ich sehe mich schon so ein bisschen als Komikerin, weil ich auch an Rollen immer so rangehe, dass ich gucke, wo ist das komische Potenzial. Und das finde ich immer interessant, weil das Komische ja immer aus dem Tragischen auch kommt. Und auch beim Schreiben jetzt, das ist eine sehr bittere Geschichte, aber ich habe wirklich richtig rausgearbeitet. Also es war, als wenn ich so einen Scheinwerfer immer weiter verrücke von Drama hin zu komisch. Das muss man sich so ein bisschen erarbeiten. Und das ist eine andere Form, Dinge zu beleuchten. Und das ist eine Form, das Leben halt anzuheben, aus dem, ne, aus dieser traurigen Suppe so ein bisschen nach oben zu heben. Und das macht mir einfach Spaß, Dinge, also Rollen darauf zu untersuchen, was lustig an ihnen ist. Aber als Comedienne direkt begreife ich mich eigentlich nicht. Nee. Vielleicht Humoristin oder so, ja.
Ja, aber dann ist, also du schließt das ja nicht aus, dass du auch sagst, ich würde auch ganz dramatische Rollen
Nee,
spielen
genau.
können.
Ja.
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 Ja, du bist ja schon ein interessanter Charakter auf jeden Fall. Deswegen meine ich auch so, das ist ja so dieses, man kann dich gar nicht so mit jemandem vergleichen oder so. Wenn man dich da so sieht, dann denkt man so, ja, das ist schon irgendwie so ein Unikat, irgendwie, also bist da so eine Persönlichkeit und so eine sehr eigene Künstlerin irgendwie, die man nicht so einordnen kann, finde ich auch, ja. Und das
Wie
schon.
schön, sehr toll, danke.
Ja. Ja, gerne, aber das war einfach nur mein Eindruck. Also deswegen habe ich, weißt du, weil letzten Endes war es so, dass ich auch dich angefragt habe und dann erst noch mal mehr angefangen habe, über dich herauszufinden und dann diese Vielfältigkeit ja auch in dir da gesehen habe, beziehungsweise eben darüber informiert wurde oder mich selber darüber informiert habe, wie vielfältig du eigentlich bist. Und dann gedacht habe, auch wie schön, das ist ja ein Glücksgriff, das ist ja toll, da freue ich mich, ja. So.
Toll, da werde ich ja heute die ganze Zeit durch den Tag fliegen, wenn man sowas hört. Sehr schön.
Ja,
Vielen
nee, aber
Dank.
ich meine das ernst. Also ich meine das, deswegen finde ich es sehr interessant, dann zum Beispiel zu sagen, okay, was machst du eigentlich gerade? Wie machst du weiter? Was interessiert dich letzten Endes? Weil du ja was Frisches da ganz reinbringst in diese Medien, auch in die Medienlandschaft im Übrigen. Und weniger, also so, dass man sagt, ja, das ist halt jetzt wieder mal so jemand, der da durchs Bild huscht. Weißt
Interessant.
du? Ja. Vielleicht
Ja, wenn ich
solltest du
das
dich
so.
selber mehr so sehen. Vielleicht solltest du dich
Ja,
selber mehr.
interessant. Ja, gut, das gibt nochmal ein neues Selbstbild. Also gibt nochmal ein bisschen was her für ein neues Selbstbild. Schmeichelt meinem Narzissmus, um den Bogen zu schließen. Und. Ja, mal sehen, wo es mich hintreibt. Also, das ist jetzt auch nicht so, das klingt auch so, was ich jetzt erzählt habe. Ja, dann bin ich da weggegangen, dann habe ich das gemacht und das gemacht. Und so. Das klingt auch alles so leichtfüßig, als wäre es mir alles so zugeflogen. So ist es überhaupt nicht. Also, ich muss da auch dazu sagen, ich bin sehr viel immer am Hadern und was ist richtig, was ist falsch, was sollte man tun, was sollte ich tun, was sollte ich nicht tun, wo kriege ich mein nächstes Monatsgehalt her. Also, das ist schon auch ein Leben, ein bisschen Seiltanz, aber irgendwie, ja, ist der Gewinn, den ich daraus ziehe und die Freude am künstlerischen Schaffen einfach größer als die Angst, dass es nicht weitergeht oder so. Und genau, weil ich das immer, ich habe das immer so gehasst, früher, wenn ich Biografien gelesen habe, zum Beispiel von Schauspielern oder so, dass dann immer da stand, ja, und dann ging ich ans Burgtheater und dann ging ich an die Münchner Kammer und dann ging ich ans Deutsche Theater. Und ich dachte immer so, hä? Bist du da hingegangen? Und dann war das so, oder? Und alle haben gesagt, ach toll, jetzt ist er hierher gekommen, schön, dass er da ist und so. Und also, so ist es bei mir auch nicht. Also ich habe so viel auch schon Klinken geputzt und gefragt und alles Mögliche, und ich kenne auch sehr, sehr viel Ablehnung. Also das, genau, das wollte ich nur noch mal sagen, weil das manchmal so komisch dann rüberkommt, finde ich, wenn Leute erzählen von ihrer Biografie und was sie nicht alles Tolles erreicht haben und so.
Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Manchmal habe ich Schauspieler hier oder Schauspielerinnen, wo ich dann einfach, die erzählen mir dann das und das und dann habe ich in dem Film mitgespielt und dann habe ich in Hollywood einen Film gedreht und so weiter. Und dann denke ich so, okay, aber und wenn ich dann nachfrage und sage, aber wie ist es denn zustande gekommen? Also bist du da, also du warst auf einer Schauspielschule und dann? Weißt du, weil die dann sagen, ja, ich war auf der Schauspielschule und dann habe ich meinen ersten Kinofilm gedreht und so. Und ja, und dann manche können das aber nicht so richtig erklären. Also die, oder wollen es nicht erklären. Die sagen dann irgendwie so, halten das so ein bisschen mysteriös. Natürlich kann man das auch nicht so erklären. Also man kann natürlich nicht jeden Tag sagen, ja, dann bin ich da zu dem Casting oder dem Casting. Meistens ist das ja der Weg. Also meistens bist du an der Schauspielschule, sage ich mal, vielleicht dann lernst du vielleicht irgendjemanden kennen oder gehst in eine Agentur, ist interessiert oder spielst in einem Kurzfilm mit oder einer kommt auf dich zu, dann gehst du Klinken putzen und also so ja. irgendwie. Aber es klingt, ich meine, am Ende des Tages ist das natürlich eine Summe, die da irgendwie dasteht. Und man kann das, glaube ich, nicht so auseinander machen, weißt du, dass man sagt, irgendwie so, ich möchte das jetzt so im Detail oder was auch immer so erklären oder irgendwie darstellen. Sondern natürlich sagt man am Ende, naja, erst habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, weil man ist ja dann vielleicht schon eine Legende, wenn man jetzt Robert De Niro ist oder so, weißt du?
Ja. Ja, das ist auch ehrlich gesagt was, was mich von der, also auch ja, von dieser ganzen Branche auch nochmal so richtig wegtreibt oder abturnt, dieses, eben was ich vorhin auch meinte, dieses nie Eingeständnisse auch mal machen oder Schwächen zeigen, sondern das bringt aber diese Branche auch so mit sich. Es muss ja jeder ein Gewinner sein und jeder muss erzählen, wie unfassbar erfolgreich er ist. Ich kenne auch Gespräche mit Leuten, die sind wirklich sehr erfolgreich. Und dann sitzen wir beim Essen und ich sage, bei mir läuft es gerade zum Kotzen. Und die andere Person sagt, echt, bei mir läuft es gerade richtig, richtig gut. Und das ist so, ja, okay, warum bist du dann, wirkst du so völlig depressiv, wenn es bei dir so wahnsinnig gut läuft? Also, ja. Das ist so nervtötend, ja, dieses, ja. Ich finde es so affig auch. Und natürlich erzählt keiner, wie sie da alle bei irgendwelchen Filmfestivals in München und so überall rumstehen und Castern auflauern und Regisseuren auflauern und was für eine Strategie sie dann dabei fahren und dass sie jetzt eine neue Strategie entwickelt haben, nämlich, dass sie sich ansprechen lassen und sich interessant machen, indem sie nämlich doch niemanden mehr ansprechen. Also das ist alles, ja, ich finde das alles ganz schön albern auch, muss ich sagen. Aber manche haben natürlich das Glück, dass sie mit 18 eine fette Rolle bekommen haben und dann einfach eine große Karriere hingelegt haben. Also das, ne, an die richtigen Leute geraten sind, dieses Glück haben manche. Und trotz allem ist es kein Garant dafür, dass sie glückliche Menschen geworden sind. Und ja, Amen,
ja, ja.
So.
Ja, auf der anderen Seite, also ich stimme dir dazu. Ich denke natürlich, ich kenne ja auch so ein paar auch aus dem Kabarettbereich oder Schauspieler oder so und kenne die auch so, also nicht nur hier vor der Kamera und natürlich haben die auch ein offizielles Gesicht, also oder ein offizielles Auftreten und natürlich haben die vielleicht so einen Struggle im Hintergrund, den aber keiner mitkriegt.
Genau.
Das ist aber auch irgendwie so ein bisschen normal, also ich kenne das ja schon, es gibt welche, die in dem Moment, wenn die Kamera angeht, dann auf einmal, ja, schalten die an, so.
Ja.
Und das ist eigentlich auch normal, weil sie natürlich sich als jemand verkaufen auch ein bisschen. Das sind, natürlich fließen da eigene Persönlichkeitsstrukturen mit rein, aber trotzdem sind sie dann der und der oder die und die und so. Und ich glaube, das andere, das, was du meinst oder das, was man vermisst, ist natürlich, dass jemand wirklich sehr authentisch ist. Aber was die Leute ja eigentlich auch sehen wollen, letzten Endes, ja, so. Aber ich glaube halt, je nachdem, was du machst, wenn du natürlich kommerziell sagst, ich will bei RTL arbeiten, dann kommt es auf Format natürlich drauf an, in was du rein willst. Also wenn du sagst, bei RTL 2 würde ich gerne bei, keine Ahnung, Schwiegertochtergesuch mitmachen, dann ist es vielleicht gut, wenn du sehr authentisch bist und zeigst, dass du dein Leben nicht im Griff hast. Aber wenn du jetzt sagst, ich will zu irgendeiner Comedy-Sendung kommen, dann musst du, glaube ich, ja auch so eine gute Verpackung haben. Ja.
Ja.
Und wenn du dann zu schwierig bist oder zu sehr Ecken und Kanten, dann passt du nicht da rein in den Kommerz. So. Das ist aber, glaube ich, wie das Geschäft so ist.
Aber was du vorhin meintest mit dem Anschalten, das ist halt genau diese Eigenschaft, die viele entwickeln. Ich habe die auch entwickelt. Dieses auf Knopfdruck jemand Bestimmtes sein. Und ich kann das auch abliefern. Aber ich finde, man kann es auch in Frage stellen, weil diese sehr viele sind so auch dann. Also man nimmt sich das auch an, diese Person zu sein, die eine Persönlichkeit anknipsen kann. Und ich glaube, dass das für sehr viele sehr erschöpfend ist. Ich habe das auch mal von irgendjemandem gehört, ich glaube, es war gar keine Schauspielerin, sondern eine Casterin oder so, die gesagt hat, oh, es ist so anstrengend, ich muss mich immer an- und ausschalten die ganze Zeit. Und Ja, wer dieses Spiel mitspielen möchte, ich verstehe es, ich habe es ja auch lange getan, der soll das tun. Ich glaube, dass es in einer Form auch irgendwie depressiv macht. Und ich denke manchmal auch bei so Comedians, es sind ja sehr viele Comedians depressiv. Und dann denke ich manchmal, okay, das eine ist die Kindheit oder auch eine Veranlagung, das andere ist aber auch die Branche. Und ja, das Umfeld, in dem ich mich halt bewege, die Menschen, die mir die ganze Zeit begegnen. Und sind es echte Begegnungen oder ist es eigentlich immer nur leer? Begegnen sich immer nur angeschaltete Persönlichkeiten, die sich dann zu Hause wieder abschalten? Naja.
Ja, gut, aber weißt, auf der anderen Seite denke ich natürlich, also ich arbeite ja als Barkeeper noch auch Vollzeit in der Gastronomie schon seit einigen Jahren, habe das immer so währenddessen, ich habe ja früher auch Kurzfilme gedreht und so, also ich habe immer so zwischen meinen kreativen Sachen auch immer meine bodenständigen Jobs da gehabt oder musste die auch haben, weil ich natürlich kein Geld damit verdient habe dann. Und das ist ja dann nochmal eine andere Welt. Und dann bin ich, und Leute, die dann meinen Podcast zum Beispiel oder meine Show hier schauen oder hören, die sagen dann oder haben früher zu mir auch gesagt, du bist ganz an, also bist schon anders, ja, du bist schon ganz anders, als wenn ich, ganz komisch, wenn ich dich dann hier sehe. Und das ist halt auch so. Also ich bin tatsächlich da auch ein bisschen anders. Ich weiß aber gar nicht, wo ich mehr ich selbst bin. Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob ich hier mehr ich selbst bin oder da in diesem Job. Also wenn ich habe ja eine Tochter, wenn meine Tochter hier ist und so, dann würde ich schon sagen, bin ich so, wie ich bin. Aber das ist so eine Mischung auch. Das ist so eine Mischung aus dem, wie ich jetzt bin und in dem Job. Also weißt du, so, ich will nur damit sagen, letzten Endes setzen wir ja immer irgendwie ein bisschen was auf. Egal
Ja.
mit, je nachdem, mit wem wir gerade zusammen sind, ja.
Ja, auf jeden Fall. Es ist immer alles Theater und es ist ja auch gut, dass man hat eine Schutzrolle in seinen Professionen. Und ich finde es eigentlich eher auch bedenklich, dass das immer mehr flöten geht. Also dass ja das Private auch immer weiter ins Berufliche so eindringt und so und durch Homeoffice und so man ja manchmal gar nicht mehr unterscheiden kann. Ich finde es auch super, dass man eine Berufspersönlichkeit hat. Aber ich glaube, wovon ich rede, ist, das hat mehr was mit Affektiertheit zu tun, als mit der Annahme einer bestimmten Rolle. So, also, ja, das meine ich, glaube ich, eher.
Also, dass man eher aus, dass man denkt, es bringt einem mehr, wenn man sich so oder so eben darstellt, meinst du auch? Dass man
Ja, und
selbst.
ja, und dieses komische, immer sehr frische Küsschen links, Küsschen rechts und total energetische, augenaufgerissene, die
Naja,
Lippen
okay.
immer ein bisschen komisch gespitzt. Das meine ich eigentlich eher. Und das, finde ich, ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn ich sage, ich bin jetzt heute der Barkeeper oder ich bin die Taxifahrerin, weiß ich nicht. So.
Das ist eigentlich unauthentisch dann, was du meinst, ist ja, wenn jemand sehr unauthentisch ist, oder?
Ja, und da ist ja wieder die Frage, was ist authentisch? Was ist Persönlichkeit? Also da kann man ja ewig drüber sprechen. Was ist eigentlich, wer ist man eigentlich selbst? Wahrscheinlich entsteht man selbst ja immer nur im Gegenüber und ist immer in der Form ja auch Spiegel ein bisschen das Gegenüber. Keine Ahnung. Also.
Ich glaube, wenn man an, wenn man, ich glaube, wenn man Situationen, wenn man Situationen begegnet, in denen man herausgefordert wird, in einer, ich würde sagen, auch in, wenn man sich streitet zum Beispiel oder wenn irgendwas passiert, was man noch nicht so kennt und man muss sich dann neu verhalten. Ich glaube, in dem Moment ist man schon authentisch.
Ja.
Ja, glaube ich. Also deswegen bei uns in der Gastro, wir streiten uns oft. Das ist, deswegen ist das so authentisch. Ja, also da sind, merkt man, wie die Leute dann wirklich drauf sind oder ob sie was aushalten oder nicht. Glaube ich. Ob man es braucht, weiß ich nicht, aber letzten Endes ist das ja immer ein ganz guter Weg, weil du wirst wahrscheinlich ja nicht mit jemandem dich streiten, der die ganze Zeit sehr energetisch dich angrinst, ja.
Ja. Ich glaube, ja, man kann es authentisch nennen oder unauthentisch oder gekünstelt. Wenn vielleicht ist es dann gekünstelt, wenn jemand sich mehr von außen selbst anguckt, als dass er in sich drin steht und aus sich heraus agiert. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich von außen eigentlich gucke, wie wirke ich gerade auf andere, dann entsteht vielleicht eine gekünstelte Art.
Ja. Möglicherweise schon, ja. Also interessant ist dabei natürlich, dass wir ja eigentlich immer das Echte wollen. Das ist ja eigentlich dann das Witzige. Wir wollen ja eigentlich immer das Echte auch an dem anderen und an uns. Dann können wir es aber vielleicht selber nicht so transportieren, ja. Das, was echt ist, fasziniert uns ja an jemand anderem. Oder? Würde ich sagen.
Ja, total, genau, absolut.
Also, so, ich glaube, alles funktioniert so.
Deswegen verknallt man sich ja, glaube ich, auch manchmal eher in die Schwächen eines Menschen als da rein, was da alles Tolles repräsentiert. Also, ja. Eventuell, weiß ich nicht.
Eventuell. Also, man verknallt sich vielleicht auch in die Moneten von jemandem, weil man unauthentisch ist. Also, ich weiß nicht genau.
Na gut, dann ist es kein Verknallen. Dann ist es eine Zielstrebigkeit oder so. Ja. Ich weiß nicht. Aber wenn man sich wirklich verknallt, dann ist es doch irgendwie in eine komische Bewegung oder in eine Art zu sprechen oder. Weiß ich nicht, aber nicht in dieses, was bin ich für eine geile Person, so, glaube ich.
Meinst du, dass man sich sehr in die Defizite von jemandem verliebt auch?
Ah, kommt vielleicht drauf an. Mir geht es oft so, ja. Dass ich mich verknalle, weil jemand komisch dasteht und nicht wissen, wie er stehen soll oder so. Das finde ich charmant einfach. Viel charmanter als dieses. Ja, dieses total selbstgewisse, ich bin geil und hier stehe ich, hier bleibe ich.
Ja, ja, okay. So. Ja, das ist ja schön. Ja gut, das finde ich natürlich sehr sympathisch. Ja, ja, klar. Ja. Ich dachte, du
in
sagst
was jetzt, verknallst du dich?
Auch in der, also ich glaube, wenn etwas zu perfekt wirken will, da würde ich dir zustimmen, dann finde ich das auch eher abstoßend. Also es macht mich jetzt nicht irgendwie an oder ich denke dann so, wow, toll. Sondern es sind wirklich, es muss immer so irgendwie irgendeine Besonderheit haben, die ich vielleicht auch nicht erwarte unbedingt. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, alles, was ich erwarte eher, finde ich nicht, in das verknall ich mich auch nicht so. Ich glaube, es ist immer eher irgend sowas, was ich noch nie gerechnet habe. So. Es kann alles Mögliche sein, ja. Ist egal, was es ist. Und dann in dem Moment, glaube ich, ist das förderlich. Ja? Also witzigerweise, tatsächlich habe ich oft, glaube ich, mich in Frauen verliebt, bei denen ich dachte, dass ich bei denen sowieso keine Chance habe oder so. Und die haben mich in dem Moment natürlich überrascht, dass ich doch eine hatte. Also ich glaube, das klingt jetzt auch ein bisschen, weiß ich auch nicht, ob es passt, aber so, das ist, glaube ich, etwas, was passiert ist, immer wieder so, ja. Es war nie jemand.
Also sozusagen dieses Woody Allen-Ding, dieses ich will nicht, wie sagt er? Ich möchte keinem Club angehören, der Mitglieder wie mich aufnimmt oder die Leute wie mich als Mitglieder aufnimmt.
Ja, ja, wenn man das damit vergleichen kann, gerne. Also ich glaube, immer wenn ich es eher erwartet habe oder wenn ich so gedacht habe, das könnte passen, dann hat das nie. Sondern es war immer jemand, den ich ganz gut fand, aber nicht so richtig. Also dachte so, ja, das ist nicht meine Liga und so. Mhm. Und dann war das doch so.
Ach, schön.
Ja, toll.
Ist ja toll.
Ja, es hat ja nicht immerhin was Gutes geendet, aber es war trotzdem toll am Anfang, ja. Nee, aber ich dachte vorhin, als ich sagte, mit diesen Defiziten oder dass man sich in Defizite möglicherweise verliebt, dann habe ich gedacht, du sagst wahrscheinlich jetzt, was sind schon Defizite? Also da muss man wieder auch ein bisschen erklären, was für die einen sind das Defizite und für die anderen nicht. Das hast du nicht gesagt, aber ich glaube, das Interessante ist natürlich, oder in das, was man sich auch verliebt, ist das schon eine Authentizität, so eine gewisse, sage ich mal, die man vielleicht auch nicht so richtig greifen kann und eine Besonderheit und ich glaube aber auch irgendwas, was man natürlich nicht erklären kann. Also es gibt natürlich auch immer so einen Punkt, den man vielleicht auch gar nicht erklären kann dabei und vielleicht ist es auch besser. Naja, okay.
Naja, gut. Da sind wir ja weiter bis zum Verknallen gekommen heute.
Absolut.
Lustig.
Wer hätte das gedacht?
Wer hätte das gedacht, genau.
Ja, nee, also wie gesagt, bei dir bin ich wirklich tatsächlich, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dieses, du bist auch ein bisschen wie so ein Überraschungspaket, also so, was man so kommt immer mehr so raus. Und ich habe die ganze Zeit auch in der Vorbereitung immer überlegt, was bist du eigentlich für ein Typ? Also ich wusste nicht so genau, was auf mich zukommt. Ich dachte dann auch, vielleicht bist du auch eher ein schwieriger Mensch oder vielleicht bist du auch gar nicht schwierig. Und ich konnte das nicht einordnen bei dir. Es war schwierig, dich einzuordnen, ja.
Interessant.
Ja. Also fand ich echt herausfordernd und ich verstehe jetzt ein bisschen besser, wie du funktionierst. Ja. So, und ich finde das cool.
Gut,
Also.
immerhin verstehst du es.
Ja, nee, weil ich glaube, du bist einfach auch ein sehr tiefsinniger Mensch. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen das Ding dabei. Du machst es dir nicht so einfach, glaube ich. Sondern ich glaube, du bist sehr, ja, tiefsinnig ist das Wort, was mir da eigentlich als erstes einfällt. Also, ja. Und deswegen bist du, glaube ich, nicht so greifbar. Wahrscheinlich bist du auch wirklich tatsächlich sehr authentisch. Und ich glaube, also ich will jetzt nicht die ganze Zeit dich erklären, ja. Das mache ich ja schon die ganze Zeit immer,
Das ist
wie du
aber ganz
bist.
interessant.
Erklär dich die ganze Zeit. Also du bist so und so und so und so und
Ja, gut. Okay,
so. Aber dieses, und ich glaube, und ich merke ja jetzt auch so in dem Gespräch, dass du bist ja eher angeschalteter, wenn du über echte Sachen sprichst und gar nicht so sehr über, wie, was weiß ich, über dieses Showbusiness.
ja, kann
Ja,
sein.
ja, es ist so.
Interessant.
Ja, es ist
Interessant.
tatsächlich so. Finde ich toll. Gut,
Gut.
Kirsten.
Ja.
Ja, vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier. Ja.
War mir eine Freude.
Ja, mir auch. Ich wünsche dir alles Gute und bin gespannt, wie es mit dir weitergeht. Ja.
Ich auch.
Ja. Ja. Ja, bestimmt gut. Bestimmt super. Da bin ich mir
Hoffen wir
sicher.
das, hoffen wir
Meinst du?
das.
Ja, oder auch gar
Ja.
nicht. Vielleicht ist es auch.
Na, hör mal auf.
Das war's jetzt. So.
Das war's. Ja, das denkt man ja immer wieder. Ich habe schon so oft gedacht, okay, das war's jetzt. Was soll jetzt? Ich weiß nicht. Ja. Gut, ja, ich wünsche dir auch alles Gute.
Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Ich denke das auch immer. Beziehungsweise, was ich auch immer denke, ist, man muss immer dieses justieren. Man muss sich immer so fein justieren. Auch in seiner Kreativität, in seinen Projekten. Man muss immer so, das muss man wieder wegmachen, das muss man dazu machen. Man muss sich immer so justieren, damit man mal seinen eigenen Weg so findet. Ja? Den man ja immer sucht.
Absolut.
Ja?
Immer zu, ne? Also auch
Ja.
immer wieder
Ja,
neu.
immer
Jedes Mal,
zu.
wenn ich denke, Mensch, jetzt bin ich angekommen,
Ja.
das ist es.
Ja.
Dann denke ich, so, und jetzt, wo lang geht's denn jetzt eigentlich?
Ja,
Ja.
gut, aber das ist eigentlich auch das Schöne dabei, letztendlich, wenn
Ja.
man sich darauf einlässt, ja. Also, liebe Kirsten, bleib noch dran, ganz offiziell. Alles, alles Gute und ich hoffe doch, bis zum nächsten Mal.
Das hoffe ich auch. Bis
Okay,
dahin.
mach's gut. Ciao,
Tschüss.
ciao.